Josh, bevor wir hier die neue Folge anfangen,
ja,
möchtest du, ist das jetzt eigentlich so unser neues Ding, dass wir den Cold Opener immer mit irgendeiner kontroversen, mit einem kontroversen Take von dir starten?
Naja, wir können ja mal, sagen.
Ja, ich habe eh schon wieder gewonnen.
Ja, aber knapp, muss man dazu, oder? Ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand war.
Egal, ob es knapp oder nicht knapp ist. Gewonnen ist gewonnen.
Gewonnen ist gewonnen. Es sind 57 zu 43%. Also 57% lieben Sand in der Arschritze.
57 finden das so wie ich.
Genau.
Und mögen Strand.
Tatsächlich habe ich damit gerechnet, dass alle sagen, Josh, du bist ein Idiot.
Es waren erstaunlich viele, die deiner Meinung waren.
Ja,
fand ich auch.
Und ein paar haben auch geschrieben oder mir auch Nachrichten geschrieben von wegen, hey, jetzt habe ich erst rausgefunden, warum ich Strand. Irgendwer hat das geschrieben.
Ja, ja, ja.
So, ich habe meinem Mann gesagt, ich habe gemerkt, warum ich Strand doof finde und meinte, hey, das wusste ich schon die ganze Zeit. Ja, also Leute, wir geben uns hier die Hand. 43% von euch haben verstanden, wie das Leben läuft. Obwohl bei meinem.
Aber viele haben auch eben genau die Sachen gesagt, die mir auch so auf der Seele lagen, dass du ja am See oft eben dasselbe Setting hast. Dann musst du auch parken, du musst auch Sachen mitschleppen, du hast da auch häufig Sand. Und wenn du das jetzt vergleichst, dann ist das Meer halt schon noch geiler, auch wenn es da vielleicht ein bisschen weniger ist, aber dann hast du halt wirklich so ein Meer.
Da habe ich lieber weniger als mehr. Oh. Christoph hat jetzt schon keinen Bock mehr.
So.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob wir in Folge 113 echte oder falsche Geschichten erzählt haben, die kleine Spoilerwarnung wie immer, denn die neuen Geschichten beginnen ab 32 Minuten und 13. Und davor reden wir zunächst über Christophs Geschichte, die den Titel trug Der Wolf im Schafspelz. In Der Wolf im Schafspelz geht es mal wieder, wie sollte es anders sein, in der Geschichte von Christoph, um sehr viele verschiedene Perspektiven und Zeitsprünge sind auch mit
dabei.
Ist
das so ein Stilmittel geworden von mir, ne?
Ja, ich glaube schon, das ist wirklich fast immer. Leute, hört mal, achtet drauf, es wird heute wieder passieren, ich sag's jetzt.
Es wird auf jeden Fall heute wieder passieren.
Ich wusste es doch. Genau, also es fängt an mit einer Aufseherin in einem Schullandheim, die nachts ihre letzte Runde dreht und einen weinenden Jungen, ich glaube, auf dem Flur findet und sein Zimmer ist offen. Und der erzählt dann irgendwie, er hätte einen Mann gesehen mit einer schwarzen Maske und sie tröstet ihn dann noch, sagt, hier ist keiner und bringt ihn wieder in sein Zimmer. Und ihr fällt dann aber noch auf, dass dieser Junge keine Hose trägt. Dann begleiten wir Carsten auf seinem letzten Tag, Tim auf seinem letzten Tag im Zeltlager, der dann noch einmal mit einem Jugendbetreuer quatscht, und zwar Carsten. Und der fragt ihn irgendwie aus über sein Zuhause, weil der irgendwie die Straße, glaube ich, kennt oder so. Und dann sagt, oh, da habe ich auch gewohnt, welches Zimmer denn und so. Und halt so ein paar Fragen stellt einfach, wo genau sein Zimmer liegt und sowas. Und als Tim dann einige Stunden später zu Hause ist und noch einen Mitternachtssnack zu sich nehmen will, trifft auch er einen maskierten Mann, der ihm die Hand auf den Mund drückt und ihm noch irgendwie ein Käsebrot zu essen gibt oder sagt, nee, iss erstmal dein Käsebrot. Irgendwie sowas.
Das hat er sich ja geschmiert vorher.
Das hat, stimmt, das war sein Mitternachtssnack, ja genau. Das war nicht der maskierte Mann.
Der Maskierte hat ihm erstmal eine Brotdose mitgebracht.
Du, keine Angst.
Ich habe auch ein Brot dabei.
Genau, und dann wissen wir nicht, was weiter passiert, aber wir können uns das wohl denken. Und ich glaube, dann switchen wir in die Perspektive von dem maskierten Mann, der unterwegs ist zu einem Schullandheim und dann noch sagt von wegen, es ist nicht das erste Mal, er war da schon oft und so. Und selbst in dieser Perspektive wechseln wir dann noch einmal zu den Jungs im Schullandheim, die abends noch da liegen und, glaube ich, einfach zu Bett gehen in so einem Vierbettzimmer. Und als sie aufwachen, fehlt einer von ihnen. Und sie sehen aber noch die Fußabdrücke von irgendwelchen Stiefelabdrücke auf dem Boden. Wo ich mich übrigens frage, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, wie man das nicht merken kann. Aber kommen wir gleich zu. Und dann springen wir in der Zeit ein ganzes Stückchen vor und sind wieder bei Tim, dem Jungen, der im Schulland, in dem Zeltlager war. Und der ist mittlerweile irgendwie fast, ich glaube, Ende 20 oder so und geht auf einen Mittelaltermarkt mit seinen Freunden. Und da trifft er einen Verkäufer, der ihm seltsam bekannt vorkommt, der ihm irgendwie Käsebrot verkauft halt. Und bei seinen Worten kriegt er plötzlich Flashbacks und merkt, oh, das. Und er hat, glaube ich, auch ein Namensschild, wo Carsten draufsteht. Und in dem Moment kommt seine Erinnerung wieder und er sagt, ich glaube, ich muss mit der Polizei sprechen. Das ist das Ende der Geschichte. Wir haben euch natürlich gefragt und von euch sagten ganze 90%, sie ist wahr. Und nur 10% glauben, sie ist falsch. Und ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, sie kam mir sehr bekannt vor. Und ich glaube, dass ich sie bestimmt mal in irgendeinem True Crime Podcast gehört habe vor etlichen Jahren oder mal irgendwas darüber gelesen habe oder so. Dieses ganze Schullandheim-Gedöns kam mir halt super bekannt vor. Deswegen sage auch ich, sie ist wahr. Ja, und die eine Sache, die ich eben noch meinte, ist, dass ich mich so wundere, wenn vier Jungs in einem Zimmer schlafen und dann ein Typ reinkommt mit Schuhen und allem Möglichen und da auch noch wen entführt, ja, also wen mit rauszieht, dass man davon nicht aufwacht, wundert mich total. Aber jetzt erzähl.
Ja, also, ja, die Geschichte ist wahr, das kann ich schon mal sagen. Es handelt sich natürlich um den Maskenmann, der in Norddeutschland gemordet hat. Martin Ney heißt er.
Ney?
Ja.
Okay.
Aber mal eine Frage eben an dich zu der Geschichte.
Ja.
Was glaubst du denn, wer war der Verkäufer auf dem Mittelaltermarkt?
Hä?
Der mit dem Namensschild.
Ja, wer das war?
Ja.
Der Betreuer vom Zelt.
Nee. Nee, eben nicht.
Hä?
Es ist irgendjemand gewesen.
Ach,
es ist einfach
so.
Irgendein Verkäufer gewesen.
Ach, das ist Zufall. Und dadurch
der heißt Carsten und der verkauft halt zum Met dieses Brot. Und dann sagt er halt, es gibt halt kein Wurstbrot mehr. Deswegen, hier hast du dein Käsebrot. Und er sagt halt, lass es dir schmecken. Und diesen ersten Widerhall, das bildet er sich völlig ein, weil er so getriggert wird von diesem. Also das Erste, was ihn triggert, sind ja schon diese Zeltplan.
Ja, ja, ich dachte, das wäre einfach ein maximaler Zufall. Also ich dachte, okay, hat er einfach wieder getroffen und du hast all dieses Erinnern von diesem Satz mit dem Käsebrot reingeschrieben, das ist deine Geschichtenvariante. Mhm. Und er hat aber einfach wirklich auf einem Mittelaltermarkt den Typen wieder getroffen.
Nee, genau, eben nicht. Okay. Das habe ich nämlich auch jetzt so interpretiert in deinem Recap. Das ist tatsächlich einfach nur ein Typ. Er sagt ja auch, ja, so ein netter Dicker, der ist ganz nett und so und bla bla bla. Und das nur dieses Namensschild, das ist einfach Zufall, dass er auch so heißt. Aber das holt ihn dann am Ende rein in dieses.
Jetzt bin ich aber gespannt, ist das wirklich auch passiert?
Nein.
Gab es diesen Tim?
Ja, es gab diesen, genau, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich kann mal anfangen damit, genau, Martin Ney hat zwischen 1992 und 2001 auf jeden Fall Kinder missbraucht und getötet. Man weiß nicht, was er nach 2001 gemacht hat. Also höchstwahrscheinlich hat er keine Kinder mehr getötet in der Zeit bis 2011, bis er verhaftet wurde, also in diesen 10 Jahren. Was da aber so bei ihm dann zu Hause abging, das ist nicht ganz klar. 2011 wurde er verhaftet und am 27.02.2012 mit besonderer Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft verurteilt. Tatsächlich hat er zuerst auch sogar eine Sicherheitsverwahrung kassiert, die wurde dann aber nachträglich zurückgenommen. Allerdings wird er voraussichtlich nie wieder rauskommen. Das ist tatsächlich auch in Deutschland so, dass das nämlich gar nicht so ist, dass man nach 15 Jahren rauskommt, sondern man wohl auch selbst ohne Sicherheitsverwahrung dann nochmal geguckt wird und dann wird gesagt, nee Digga. Du bleibst hier noch ein Momentchen. Also es gibt schon, dass die Leute auch wirklich da nicht mehr rauskommen. Genau, und dieser Tim in meiner Geschichte, der heißt in Wirklichkeit Martin und der kommt aus Bremen und der war in einem Zeltlager. Und
der jetzt, ist auch Martin, wie der...
Ja, der heißt, genau, der heißt auch Martin und der war mit dem in einem Zeltlager und ich glaube sogar, der hat ihn ausgefragt eben nach, wo wohnst du denn und er musste das auch aufmalen. Also die haben dann so ein Spiel daraus gemacht, so mal doch mal dein Haus und der hat wirklich einen Grundriss gemalt und hat dann gezeichnet, hier ist die Küche, hier ist die Treppe, hier wohne ich, da ist meine Mama, blablabla. Und wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, bei Wikipedia steht, der Typ war vornehmlich, ist er in Häuser in Hornlehe eingebrochen. Ich habe einen Podcast gehört, auch nochmal dazu nachträglich, kann ich an dieser Stelle einfach auch sogar mal empfehlen, fand ich nämlich sehr gut, sind 2 Folgen, Verbrechen von nebenan heißt der, kennen hier wahrscheinlich sowieso alle, die den Podcast hier hören, eigentlich hört man ja sowieso sämtliche True Crime Podcasts sowieso auch gleich mit, aber da habe ich auch nochmal was gehört und ich meine, wenn ich mich nicht verhört habe, kam der aus Findorf. Und,
wirklich?
Ja, und da ist Martin, ja gut, der ist ja hier die ganze Zeit, das ist ja alles in Norddeutschland, hat sich das ja abgespielt. Ne? Also Heppstedt, da war ich letztens mit dem Fahrrad, da war ein Schullandheim. Wulzbüttel, das ist ja hier auch nicht wohl.
Hat noch zwei Leute geschrieben, ne? Irgendwer hatte auch geschrieben, dass eine von unseren Hörerinnen war auch in dem Schullandheim.
Ja, ganz viele waren da, ja scheinbar als Kinder, dann als Erzieher waren da viele in den Kommentaren. Und
sind die noch offen?
Ja, sind sie. Also, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber auf jeden Fall gab also auf jeden Fall waren die meisten, ich meine, das ist jetzt ja auch schon wieder über,
ja, ja.
Ne, aber nach diesen Tötungen oder Morden wurden die nicht jetzt geschlossen oder so. Okay. Naja, auf jeden Fall hat dann dieser Martin aus Bremen, der hat mit seiner Schwester in einem Zimmer, glaube ich, übernachtet oder geschlafen, das war halt bei denen so. Und dann bricht dieser Typ bei denen zu Hause ein und steht plötzlich bei dem am Bett und sagt zu ihm, beruhig dich, schrei nicht. Und er konnte gar nicht schreien. Er wollte schreien, er konnte wohl nicht, hat er gesagt, es ging nicht. Und dann hat er ihn angefasst. Und dann ist seine Schwester wach geworden und hat halt diesen Schatten da stehen sehen und hat losgeschrien. Und dann ist die Mutter wach geworden und der Typ hat anscheinend nicht gepeilt, dass die Schwester da im Zimmer ist. Und dann ist der abgehauen. Und das war's dann auch. Die Mutter hat dann wohl nur noch irgendwie so ein Schemen die Treppe runterrasen sehen und dann war der weg.
Puh, Alter.
Genau. So, und jetzt mache ich mal einen ganz weiten Schritt nach vorne. Der Typ war letzten Endes derjenige, der den Hinweis geliefert hat auf ihn.
Weil er sich an das Zeltlager erinnert hat.
Weil er sich irgendwann beim Zocken zu Hause, als er schon erwachsen war, plötzlich, ich glaube, in dem einen Podcast wird gesagt, er hat eine Doku im Fernsehen lief von der Soko Dennis oder so, dass die da irgendwas gemacht haben. In einem Stern-Interview hat er gesagt, er weiß nicht mehr genau warum, es kam ihm einfach rein. Beim Zocken hat ihm vielleicht was getriggert. Und dann kam ihm das in den Kopf, dass dieser Betreuer, also er wusste nie, dass der Betreuer ihn da missbraucht hat.
Ja, ja, aber er hat
das dann connected und meinte, weil er auch gesagt hat, dass er die Stimme von dem Typen, der ihm da eben in die Hose gefasst hat, irgendwie kannte er die. Er konnte die aber nicht zuordnen. Und er hat sich daran erinnert, dass er diesen Grundriss malen musste. Und dann hat er eine E-Mail geschrieben an die Soko Dennis und hat dann aber auch noch gesagt, dass er das ja schon mal kommuniziert hätte.
Oh, wirklich?
Ja. Und ob das denn, was da denn los wäre, so, ob das denn irgendwas bringen würde und so. Und dann haben die das erste Mal auch diesen Namen dann irgendwann mitbekommen, Martin Ney.
Mhm.
Und dann haben die nochmal ganz stark in diese Richtung ermittelt. Und da muss ich auch gleich nochmal, also da kann ich auch noch Sachen erzählen, wo du so denkst, so meine Güte, du, die deutsche Justiz, die ist aber auch manchmal wirklich so deutsch einfach so, ne?
Okay.
Naja, also ich kann ja nochmal erstmal weiter erzählen. Also 1992 hat Martin Ney seinen ersten Mord begangen und zwar hat er den 13-jährigen Stefan Jahr aus dem Internat entführt und umgebracht. Er hat gesagt, er hat ihn umgebracht, weil der Typ sein Kennzeichen gesehen hat. Er hat zumindest offiziell hat er über 45 Missbrauchsdelikte.
45?
Ja, so das, aber in Anführungszeichen jetzt nur 3 Morde. Man kann auch davon ausgehen, dass er vielleicht sogar noch 1-2 Sachen mehr gemacht hat.
Mhm.
Aber er hat viele Kinder angefasst, fotografiert und so, aber nicht immer gleich umgebracht. Und bei diesen Äußerungen, dass er hat immer so eine Ausrede gefunden, mehr oder weniger. Er hat dann so gesagt, ja, der hat mein Kennzeichen gesehen, dann musste ich ihn umbringen, weil ich hatte Angst, dass das rauskommt. Dann, als er den 8-jährigen Dennis Rostel in einem Zeltlager in Selkanor an der dänischen Grenze entführt hat, die haben sogar ein paar Tage zusammen verbracht.
Der hat da richtig entführt und mitgenommen,
ja,
oder
was? Ja, die haben da in seinem Ferienhaus irgendwo in Dänemark dann gelebt. Und der Dennis fand das anscheinend auch gar nicht so schlimm. Der kam wohl aus prekären Verhältnissen.
Aber das sagt er.
Das kann gut sein, ja. Ja, ja, wer, ja, gut, okay. Wer sonst?
Ja, ja,
wer sonst?
Deswegen.
Er hat sich wie sein Vater gefühlt. Also dieser Dennis kam wohl aus prekären Verhältnissen. Ja, ja, und dann war es dann wohl irgendwann so, dass er gemerkt hat, ja, jetzt müsste ich ihn ja wieder zurückbringen. Irgendwie. Jetzt ist das hier der Spaß in Anführungszeichen ja vorbei. Was mache ich denn jetzt? Nein, umgebracht. Und das war 1995. 2001 hat er dann Dennis Klein ermordet und da hat er gesagt, der Grund wäre gewesen, dass der halt einfach der war einfach zu laut.
Pff, Alter.
Dann hat er den erdrosselt. Genau, der, sein Gutachter und Psychiater, ich glaube Nedopil heißt der, der hat dann aber gesagt, dass er glaubt, dass das so ein bisschen vorgeschoben war. Dass er schon die ganze Zeit wusste, was er da tut.
Und dass er die auch umbringen wollte oder geplant hat.
Vielleicht, ja, ja, genau. Okay. Dass das schon Vorsatz war. Das waren die 3 Kinder, die er umgebracht hat. Und ich kann jetzt mal, also ich weiß gar nicht, wie ich das hier ordnen soll. Meine Auflösungen sind ja immer ein bisschen speziell. Auf jeden Fall kann ich auch noch ein bisschen was zu diesem dritten Mord sagen. Oder generell aus diesem Ganzen. Ich meine, ich war ja damals auch, als dieser Dennis ermordet wurde, war ich auch 11. Also ich glaube, er war 9, 2 Jahre jünger. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass dieser Maskenmann bei uns so auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte immer Angst vor dem.
Was war Thema irgendwie?
Es war auf jeden Fall Thema. Mhm. Auf jeden Fall Thema. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Zeven ist ja auch immer noch Norddeutschland. Also das muss ja eigentlich auch noch mitbekommen haben.
Ich habe jetzt gerade so ganz vage Erinnerungen, dass mal irgendwann gesagt wurde, dass es so eine Phase gab. Also weil wir sind immer mit dem Fahrrad durch den Wald zur Schule gefahren und so weiter. Es ist halt der nächste Ort gewesen. Und ich meine, es gab eine Phase, in der irgendwie das nicht mehr so cool war. Aber es ist ganz diffuse Erinnerung.
Ja, okay.
Also es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass jeden Tag darüber gesprochen wurde und ich nicht mehr, keine Ahnung, in den Supermarkt durfte alleine oder sowas. Nicht, dass ich wüsste.
Ja, auf jeden Fall komme ich aus demselben Ort wie der Dennis Klein aus Scharmbeck-Stotel. Und wie das damals so ist, ich bin mit 6 nach Hambergen gezogen. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist er 92 geboren. Das heißt, wenn du so 6 bist, ne, dann ist das ja schon noch ein Unterschied, so, ne, ob du jetzt mit einem 90er oder einem 92er Boy, dann hast du nicht so viel zu tun. Das heißt, ich kannte den jetzt nicht, aber ich kenne auf jeden Fall Leute, die mit dem auf der Fahrt waren, wo das passiert ist. Ja, mit denen habe ich auch Abi gemacht.
Krass.
Ich glaube, von dem einen war auch der Vater Betreuer mit. Und das hat dann da zu dem Zeitpunkt dann nochmal mehr Wellen geschlagen, weil das dann plötzlich sogar so irgendwie dann auf einmal viel näher war. Weil man dann so indirekt noch um Ecken dann Leute sogar kannte, die da dabei waren und dann selber in dem Fußballverein mal gespielt hatte, wo der war. War nicht dabei, ich kenne den
ja,
nicht.
Ja, okay,
ne?
Aber
für
es
mich
ist schon
gar nicht
einfach
so sehr
näher
einsteigern.
Dran.
Aber genau, es war immer irgendwie so ein bisschen so ein Thema und ich hatte damals auch, als ich habe ja mal eine Zeit lang hier für so einen YouTube-Kanal von Funk gearbeitet,
Schuld und Sühne.
Schuld und Sühne, genau. Und da sollte ich auch mal so ein bisschen Fallrecherche betreiben. Und da habe ich dann auch tatsächlich mit Leuten gesprochen, die im selben Zimmer waren.
Oh.
Wenn ich das jetzt nicht ganz durcheinander kriege. Ich glaube, es war so. Aber die hatten dann auch gesagt, nee, die haben mit mir, ich habe mit denen telefoniert und so, auch so, weil ich ja auch so diese Scharmbeck-Stotler, ich komme da ja her, ich kenne so ein paar Namen und ich kenne die Ecken, wo die chillen und so. Und es war, hatte man so eine Basis, mit auf der man reden konnte, aber dann waren die auch dann so, oh nee, Digga, aber nicht vor der Kamera und so.
Ja, okay.
Muss ich sein. Hat dann alles nicht stattgefunden und so. Aber das war dann nochmal so mein kleiner, ich sage es jetzt mal einfach in Anführungszeichen, persönlicher Bezug zu dieser Geschichte. So ein bisschen. Genau, aber jetzt komme ich mal wieder einfach zurück zu diesem ganzen Thema. 2011 wurde er, wie gesagt, verhaftet. Er wurde die hatten keinen Haftbefehl, weil der Richter, der die ganze Zeit mit dabei war, dann plötzlich raus war. Und dann war da so ein neuer Richter und der hatte gar keinen Bezug zu diesem Fall, hatte so gar nicht diesen ganzen, so, wir wollen ihn jetzt schnappen.
Yeah.
Und war so, ja Leute, Digga, ihr habt hier nur Indizien, so, nee, ihr kriegt keinen Haftbefehl von mir. Mhm. Das heißt, die durften den nicht zu Hause festnehmen, sondern die können den nur auf offener Straße mitnehmen und dann sagen, wir möchten mal mit ihnen reden. So ist das in der Gesetzeslage.
Ja,
und dann haben die da, glaube ich, eine Nacht irgendwie vor seinem Haus gewartet, bis der da das Haus verlässt. Dann haben sie den irgendwann geschnappt.
Albern, also finde ich super albern.
Ja, ist halt Deutschland. Ja. Ne? Ich meine, ist ja vielleicht auch ganz gut, dass die Polizei nicht bei dir die Tür eintreten kann, wenn sie Lust hat.
Ja, fair.
Genau, auf jeden Fall haben sie dann ihm relativ schnell gesagt, wer sie sind und dass er jetzt mitkommen solle. Und dann sind sie der hat in Harburg gewohnt, sind dann nach Verden gefahren. Weil das war alles ja in Niedersachsen, deswegen waren die niedersächsischen Beamten dafür hauptsächlich verantwortlich. Und dann sind sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder ob es Zufall war, aber sie sind auf jeden Fall an einer Stelle vorbeigefahren, wo der die Leiche verscharrt hat.
Mhm.
Und dann mussten die dreimal anhalten und der hat Schweiß gebadet und musste sich übergeben.
Wirklich?
Ja. Und da haben sie schon gemerkt, die haben ihn getriggert hier mit dem Kram.
Oh, okay.
Ja, und dann haben die aber auch Schweigen gehabt, muss man sagen, weil er es dann so am Ende dann auch gestanden hat. Weil eigentlich haben die auch im Podcast nochmal erzählt, da war der eine der Ermittler, hat da irgendwie geredet und dann meinte der auch so, ja, eigentlich, wenn er nicht gestanden hätte, dann wäre es das gewesen. Also weil die zu dem Zeitpunkt Beweise DNA hatten die nicht, die hatten eigentlich gar nichts. Scheiße. Außer Indizien. Und ein Indiz ist ganz krass eigentlich, weil der Typ ist halt auch schon einfach vorher mal aufgefallen. Also der, auch wie meiner Geschichte, ne? Also ich kann ja auch mal kurz zu meiner Geschichte das sagen. Viele Sachen sind so passiert, ne? Also dieser Dennis, das ist der Typ aus bei mir natürlich als letztes aus dem Schullandheim, der dann plötzlich weg ist.
Ja.
Der Typ aus dem Zeltlager, den gibt's. Und der erste da im Schullandheim, das ist einfach einer von vielen, der da irgendwie missbraucht wurde, sozusagen. Der war auch Sozialpädagoge, hat mit Kindern gearbeitet, hat sich da wohl nie was zu Schulden kommen lassen. hat da wohl wirklich seinen Job gemacht.
Der hat mit 17 hat der irgendwie Eltern aus Bremen mit der Entführung und Tötern der Kinder gedroht.
Und er wollte da irgendwie 150.000 Mark erpressen.
Was man halt so macht.
Was man halt so macht mit 17. Und wurde dann verknackt zu gemeinnütziger Arbeit. Also so Kleinkram eigentlich.
Weil er erst das 17 ist dann mit war vier, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Und das ist dann mit 24 aus seinem Lebenslauf sozusagen gestrichen worden, diese Tat. Und dann hat er sich 95 beim Amt für Soziale Dienste in Bremen für einen Pflegesohn beworben. Zu der Zeit hat der...
Scheiße.
Pass auf, jetzt kommt das Krasseste. Zu der Zeit hat er studiert, hat BAföG bekommen und in einer Einzimmerbude gewohnt. Und das Bremer Jugendamt hat gesagt, ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber warum nicht?
Und die haben ihm einen gegeben?
Ja.
Nein.
Ja, hat einen Pflegesohn. Und der hat gesagt, der hat ihn nie angefasst, aber der musste, aber der hat wohl spezielle Fotos von ihm gemacht.
Och, Alter, ey.
Ja. Ja, ganz, ganz komisch, dass das irgendwie geklappt hat.
Ja, und der Sohn ist dann irgendwann, was ist mit dir passiert jetzt? War der die gesamte, war der auch seine ganze Zeit noch sein Adoptivsohn
das,
quasi?
Da bin ich mir nicht sicher.
Oder Pflegesohn, das, während er die Taten begangen hat?
Weiß, also bestimmt schon, ja. Vielleicht nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet war, weil zwischen dem letzten Mord und der Verhaftung sind ja auch nochmal 10 Jahre
ja,
dazwischen.
Ja, stimmt.
Das weiß ich nicht, aber dass der auf jeden Fall, und du musst dir mal vorstellen, ne? Ich glaube, der ist 1970 geboren. Das heißt, der war 31, der war jünger als wir, als der seinen dritten Mord begangen hat. Das musst du dir mal reinziehen.
Krass.
Und der hat während seines Lehramtsstudiums da im Zeltlager die Leute schon umgebracht. Also wie krank das dann ist, weil,
ja.
Weil man sieht diese Täter ja dann ja immer irgendwie als, ne, wenn sie vor Gericht sind, hast du die Bilder, den Masken mal, das ist so ein großer, breiter Typ. Junge, der war irgendwie Mitte 20.
Ja, ja.
Das ist einfach irre, ne? Naja, dann hat er eben unter anderem auch noch jemandem, glaube ich, also er hat Kinderpornografie sich runtergeladen und wollte dann jemanden damit erpressen. Dass
und zu so tun, als ob der andere
genau.
die hatte oder was. Okay.
So, und das ist vor Gericht gelandet. Und dann wurde er, weil die Erpressung das schlimmere Vergehen ist als der Besitz von Kinderpornografie, wurde er nur wegen dieser Erpressung verknackt. Und die Festplatte ist dann in der Asservatenkammer gelandet. Die ist dann da mehr oder weniger vergessen worden und die hat sich auch nie jemand angeguckt. Und das war dann irgendwann auch einfach, ist es verjährt, dieses Kinderpornografie-Ding. Das hat dann niemanden mehr gejuckt. Pass auf, jetzt kommt der Knaller. Irgendwann haben die sich diese Festplatte nochmal angeguckt, die Soko Dennis, nach dieser, als sie ja, schon auf der Spur ja. war. Und da haben die einen Glückstreffer gelandet, weil die haben auf der Festplatte ein Foto von dem Opfer des Maskenmanns gefunden.
Ah,
keine Leiche,
aber
jemand, der in einem Schullandheim irgendwas, was da an der Wand hing, irgendwie sich anziehen musste. Und das war dann noch ein krasses Ding, was ihn belastet hat auf jeden Fall. Also, dass so eine Festplatte dann einfach ignoriert wird, weißt
ja,
du, jahrelang da in der Asservatenkammer vor sich hin.
Dass so ein Typ dann nicht auf irgendeiner Liste landet, nachdem er erst irgendwie mit der Ermordung von irgendwelchen Kindern gedroht hat und dieser Erpressung und Kinderpornografie, das muss ja wohl schon reichen, dass diese Leute irgendwie auf dem Tacho bleiben von der Polizei.
Ja. Also ich habe hier gerade nochmal meine Notizen geguckt. Also der Typ, für den er 96 das Sorgerecht bekommen hat, der war 12. So, und der war nur so lange da, bis er volljährig
ja,
war, also bis
6 Jahre,
also 2002. Kurz nach dem letzten Mord, auf jeden Fall weit vor seiner Verhaftung.
Ja, dass so ein Typ noch ein Pflegekind kriegt, ne?
Ja.
Krass.
Genau, und dann gibt's, also es gibt da echt so krasse Zufälle, weil, also, das habe ich gar nicht jetzt alles auch aufgeschrieben, das sind auch Sachen, die ich noch nachträglich im Podcast gehört habe, weil mich dieser ganze Fall dann auch nochmal nachträglich irgendwie interessiert hat. Und da haben die dann auch, die Soko Dennis hat dann auch in einer Kaserne gearbeitet. Die waren dann da einfach so abgeschottet von den Medien und die konnten halt die konnten alle da arbeiten, alle auf diesem Fall sehr konzentriert. Und einer der Soldaten, von eigentlich in dieser Kaserne auch hätte sein sollen, der war zu der Zeit nicht da. Und der kam dann aber irgendwie Jahre später wieder und dann erinnerte er sich auch so völlig random plötzlich daran, viel, viel, viel später, als er dann irgendwie wiederkam, an so einen Opel Omega.
Mhm.
Und da drinne war Martin Ney mit Dennis.
Okay.
Und da hat er schon gesagt, er ist joggen gegangen irgendwie morgens ganz früh oder so. Und dann hat er diesen Opel Omega irgendwo da am Feldrand gesehen und da saß halt ein Typ drinne und hinten auf dem Rücksitz saß ein Junge. Und der sah ganz verstört irgendwie aus. Aber der hat sich dann auch nichts dabei gedacht. Und das hat er dann hat er dann nochmal nachträglich dann irgendwie der Polizei erzählt und die haben dann auch noch halt nach diesem Auto dann gesucht und so. Ja, also ein irrer Fall, ein wahrscheinlich auch so mit der bekannteste norddeutsche Serienmörder, also ist er ja auch er ist nicht nur ein pädophiles Stück Scheiße, sondern einfach auch ein Serienmörder.
Der lebt jetzt noch im Knast
irgendwo, oder was? Der sitzt im Knast, der ist, glaube ich, vor wenigen Jahren musste der sogar einmal nach Frankreich überstellt werden, weil die Franzosen geglaubt haben, dass er ein Kind ermordet hat, was in Frankreich in einem Schullandheim verschwunden ist. Aber die hatten irgendwie scheinbar nur Indizien und also die konnten ihn dafür nicht verurteilen. Das heißt, die Strafe kriegt er nicht noch on top. Er wurde dann auf jeden Fall wieder nach Deutschland überstellt und sitzt auch wieder in Haft. Mhm. Und wird auch ja voraussichtlich nicht so schnell wieder rauskommen.
Hoffen wir nie wieder.
Der sitzt jetzt ja seit 2012, also sitzt er jetzt seit 12 Jahren. Der hat, glaube ich, noch ein paar Jährchen.
Tja.
Der Vater von dem einen, von dem ersten Opfer, von diesem Stefan, der hat sich da richtig... Der ist, glaube ich, daran so richtig zerbrochen, will ich gar nicht sagen. Aber der hat sich da richtig reingesteigert in diesen. Der wollte den unbedingt fassen. Der hat dann auf eigene Faust und hat den Mörder gesucht. Und weil ich meine, du musst dir überlegen, die haben 10 Jahre, haben die den nicht gekriegt. Die wussten gar nicht, wo sie anfangen sollen. Mit dieser Soko haben die dann erstmal angefangen. Und dann hat das 10 Jahre gedauert, bis sie den dann mal geschnappt haben. Völlig mit diesem zufälligen, dass dieser andere Martin da aus Bremen dann irgendwie nochmal eine E-Mail schreibt, weil er da irgendwie einen Geistesblitz plötzlich
hat. Ja, vor allem sonst hätte man das wahrscheinlich gar nicht rausgefunden.
Nee, und die hatten danach ja auch, sag ich mal, nichts Hieb- und Stichfestes jetzt gegen ihn in der Hand und so. Ne? Und er war ja sogar schon mal vorher, ist er in so eine Rasterfahndung gefallen. Da war er schon bei der Polizei. Und da hat er dann natürlich gesagt, nein, also damit habe ich nichts zu tun und Kindesmissbrauch und sowieso nicht. Aber er hat dann auch noch verweigert, eine Speichelprobe abzugeben.
Ja, okay.
Ja. Ist ein gutes Recht gewesen zu der Zeit, ne? Aber was dann halt im Nachhinein immer alles rauskommt. Naja, auf jeden Fall der Vater von diesem ersten Opfer, der ist 9 Tage nach der Verurteilung am Herzinfarkt gestorben.
Wirklich?
Und die Mutter von dem Martin, die ist ein knappes halbes Jahr gestorben danach. Und die hatte krass Krebs. Und dann hat ihr Sohn meinte auch so, die wollte unbedingt dabei sein. Also die wollte genau wie der Vater. Der Vater hat im Spiegel-Interview erzählt, er kriegt erst Ruhe, wenn der Typ lebenslang in den Knast geht. Und ich meine, du, stell dir vor, also ne, der klar, der hat den Sohn von dem einen umgebracht, aber stell dir mal vor, der bricht bei dir zu Hause jemand ein und sitzt bei deinem Kind.
Ja.
Also da sind deine Kinder ja, wie sollen die sich jemals wieder sicher fühlen zu Hause? Das ist schon krass. Also das ist schon echt ein krasser Fall. Und zu deiner Frage, wie das geht, ich glaube auch, Dennis war ein Zufallsopfer, also weil er hat wohl vorne am Eingang quasi direkt das erste Bett an der Tür und dann oben gepennt. Ich vermute jetzt mal, ich glaube, es haben auch die Polizisten vermutet, dass es einfach für den Täter am einfachsten war, weil er sich nicht bücken musste und das erste Bett war.
Und er da einfach, ja, kann sein.
So, und ich weiß
aber trotzdem,
nicht,
dass man
also,
das
wenn
nicht
ich schlafe, kannst du bei mir einen Elefanten durchjagen. Das merke ich nicht.
Okay.
Wenn da jemand reinschleicht, der das vorhat, der wird darauf achten, dass das keiner mitbekommt.
Ja, weißt das kann du? Gut sein. Ja, und der war ja auch nicht zum ersten Mal so.
Ja, genau. Ja, krass. Also das war jetzt mal ein bisschen lang auch mal. Aber ja, ich habe echt viel dazu gefunden und wirklich nachträglich. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das ist auch gar keine Cross-Promo hier an dieser Stelle, aber ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr da diese Folge fand ich wirklich gut. Ich muss auch sagen, es war die erste Folge von dem Podcast, die ich gehört habe und ich mochte den. Der hat das sehr, sehr gut recherchiert vorgetragen. Es sind sogar 2 Folgen kann ich euch sehr empfehlen, wenn euch das nicht zu sehr getriggert hat und ihr dann noch ein bisschen mehr drüber erfahren wollt, dann hört euch diese Folge an von Verbrechen von nebenan. Genau, das war meine Geschichte, der Wolf im Schafspelz.
Gab es davon mal eine Verfilmung oder irgendwie sowas? Vielleicht ist noch nicht lange
genug. Naja, es gibt so ZDF-Dokus und StärTV und Spiegel-TV-Dokus. Da gibt es richtig viel tatsächlich auch. Kann man auch auf YouTube alles gucken. Es gibt auch ich glaube auch irgendwie noch in so anderen TV Now oder so gibt es auch noch so eine Doku oder so. Aber es gibt jetzt keinen Thriller oder so.
Ja, okay.
Ich glaube, das macht auch keiner. Das wäre vielleicht ein bisschen doll.
Also dafür ist es, glaube ich, einfach nicht lang genug her. So, und weil noch so viele Leute, die damit was wirklich was zu tun hatten oder selber betroffen waren.
Ja, ach so, und was ich auch noch erzählen wollte, wo mir die Inspiration auch herkam, ich war nämlich irgendwie eine Woche vorher war ich mit meiner Freundin, meiner Tochter und den ganzen anderen Kindern und Eltern von unserer Kita in Otterndorf, in einer Jugendherberge. Da haben wir einfach mal so ein Wochenende verbracht und damit wir Eltern uns alle ein bisschen besser kennenlernen, die Kinder alle und so weiter und so fort. Und da war ich einfach seit Ewigkeit mal wieder in der Jugendherberge. Und Jugendherbergen sind einfach so irgendwie geil, aber du kommst da rein und du fühlst dich sofort wieder, als wärst du irgendwie 12 und auf Klassenfahrt.
Ja, die sind zu einer Zeit stehen geblieben, ne?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. Irgendwie gehen die auch so ein bisschen mit der Zeit so, aber diese ganze Einrichtung, die Abläufe und so, das ist alles wie früher. Diese Wagen, diesen billigen Eistee, den es da gibt und so. Ey, das ist alles wie früher. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen geil.
Ja, glaube ich.
Und dann kam das Thema und dann, ich habe das irgendwie sofort es ist das Erste, was mir in den Kopf gefallen ist, war dieser Maskenmann. Das allererste war, Mann. Und das habe ich dann Laura, Mann, erzähl mir das bitte nicht und so, ne? Und sagst du, ja, was meinst du denn, Christoph, warum du die Fenster hier nicht mehr aufmachen kannst und so? Und du kannst die Fenster nicht aufmachen. Du kannst nur oben so einen kleinen Spalt und so.
Ja, okay.
Da hat sich richtig was getan. Und das Krasse ist auch, dass in diesen ganz, ganz, ganz vielen Schullandheimen als das Kind dann ganz doll im Brunnen gefallen ist, was passiert ist. Also, ne, als da eins gestorben ist. Und vorher gab es schon Missbrauchsfälle, die auch bekannt waren und so. Daher kam das, weil ich da einfach. Und dann habe ich auch noch mitbekommen, dass der auch in Otterndorf in einem Zeltlager auch noch zugeschlagen hat. Und daher kam mir überhaupt der Gedanke darüber, was zu machen. So, jetzt habe ich aber auch mal auserzählt hier.
Bist du dir sicher?
Ich glaube ja. Kann ich mal deine Geschichte zusammenfassen.
Es sind erst 25 Minuten auf.
Oha, oha. Genau, aber machen wir weiter. Wir hatten ja noch eine andere Geschichte und zwar ein unverhoffter Fund. Ein junger Mann, glaube ich, findet auf einem Parkplatz, und jetzt muss ich ja hier mich richtig ins Zeug legen, ne? Weil ich wurde ja kritisiert. Das ist
schon
hier
falsch
immer so.
Übrigens auch. Aber mach euch mal weiter.
Wieso?
Erzähl nochmal.
Ein junger Mann findet auf einem Parkplatz einen Hund?
Nee.
Sondern, wo findet er den?
Der adoptiert den.
Er wurde aber ausgesetzt auf dem Parkplatz.
Nee,
den
hat ein LKW-Fahrer auf dem Parkplatz gefunden.
So geht das los. Also nochmal. LKW-Fahrer findet einen Hund. Also genau, die Geschichte fängt auch, glaube ich, an aus der Sicht des Hundes. Ich glaube, du schreibst sogar irgendwie sie.
Ach so, ja,
so,
ja.
Ne? Und dann, genau, dann wird sie gefunden von einem LKW-Fahrer und unser Hauptprotagonist oder unser Prota, wie wir hier sagen, adoptiert diesen Hund und sagt man das eigentlich?
Adoptieren?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Was sagt man denn?
Er adoptiert einen Hund aus dem Hundeheim. Ja, würde ich sagen. Aus dem Tierheim.
Ja.
Genau, und dieser Hund ist irgendwie total träge und eigentlich sind die Gassigänge immer sehr, sehr kurz und eigentlich läuft auch oder will der Protagonist mehr mit dem Hund Gassi gehen als der Hund mit ihm. Bis sie eines Tages durch ein bestimmtes Waldstück gehen und der Hund plötzlich, alle seine Jagdinstinkte plötzlich anzugehen scheinen und er den Protagonisten da durch das Unterholz jagt und ihm die Leine ganz schön straff hält die ganze Zeit. Mhm. Und siehe da, sie finden sogar etwas und zwar buddelt der Hund eine Leiche aus. Eine Frauenleiche, glaube ich, zuerst.
Nee, ich glaube zuerst war es.
Ja, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall findet auf jeden Fall eine Leiche und diese Leiche wird untersucht und natürlich wird auch erstmal unser Protagonist verdächtigt und sagt aber auch, nee, ich habe damit nichts zu tun, ich bin hier zufällig und dann glauben sie ihm das auch, bis bei einem weiteren Gassigang die zweite Leiche von dem Hund ausgebuddelt wird. Und dann sind die Ermittler ein bisschen skeptisch und denken, also das ist jetzt ja wohl kein Zufall mehr, dass du hier zweimal antanzt und hier denn die beiden ausgräbst. Und er wird dann, glaube ich, auch verhört.
Mhm. Mehrfach.
Mehrfach, aber nicht nur ihn, sondern eben auch ganz viele, weil sie herausfinden, dass diese Leichen auch in einer Beziehung zueinander stehen, denn es war ein verheiratetes Paar. Deswegen laden sie sozusagen nochmal alle möglichen Menschen ein, die mit diesen Leuten was zu tun hatten.
Mhm.
Und während, glaube ich, unser Protagonist entweder darauf wartet, dass er verhört wird, ja, ich glaube ja, also er sitzt halt mit dem Hund im Wartezimmer sozusagen bei der Polizei, kommt jemand aus dem Verhörraum und plötzlich dreht seine Hündin komplett frei und verbeißt sich auch in dieser Person. Das wird auch richtig blutig, die müssen da auch richtig dazwischen gehen und müssen voneinander getrennt werden. Zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich alle schon gerafft, was da los ist. Denn natürlich ist diese angegriffene Person der Mörder, der beiden Menschen. Sogar, glaube ich, ihr guter Freund.
Nachbar.
Und Nachbar. Und der Hund ist Zeuge des Mordes geworden und auch Zeuge geworden, als die beiden Leichen sozusagen verscharrt wurden.
Der war halt der Hund von dem Ehepaar.
Genau, also der Hund gehörte, der Hund gehörte natürlich dem Ehepaar, ist Zeuge des Mordes geworden und hat sich natürlich gemerkt, wo die beiden Leichen verbuddelt wurden. Und das war auch seine letzte Tat, denn er schläft dann, also der Hund erwacht dann nie mehr wieder, nachdem er dann irgendwann, glaube ich, ruhig einschläft und dieser Typ verknackt wurde und wacht dann nicht mehr auf. Und du schreibst auch dann ganz schön, dass das so seine letzte Aufgabe war, diesen Typen hinter Gitter zu bringen. Und das hat sie auch geschafft, die Hündin. Irgendwie dann auch am Ende noch eine ganz schöne Geschichte. Ihr glaubt, dass Josh uns die Wahrheit gesagt hat. 76% von euch denken, dass das wahr ist. 24% glauben, dass das falsch ist. Ja, und ich bin so ein bisschen mit mir am Ringen. Und ich glaube, ich muss ja heute auch einen Euro bezahlen. Also, ich habe zuerst geglaubt, das ist eine wahre Geschichte. Und die kann auch, das ist nämlich das Ding immer bei dir, die kann auch genauso passiert sein. Weißt du, dass wieder irgendwo in irgendeiner Klatschpresse, in so einem kleinen Kaff, irgendwo in den Staaten, du, da ist das passiert und das hast du dir da irgendwo gefunden. Aber da du einen Hund hast und da du oft so Sachen erzählst wie, ja, ich habe gestern mal eine Rabenfeder gesehen und da habe ich mal eine Rabengeschichte geschrieben, glaube ich, dass das eine ausgedachte Story ist, die dir beim Gassi gehen oder so gekommen ist und ich sag, das ist nicht wahr. Und jetzt scrollt er hier schon auf dem iPad, du. Scheiße.
Die Geschichte ist nicht in Amerika passiert. Die ist gar nicht passiert.
Die Underdogs, Leute, wir sind's.
Die 24% hatten recht. Christoph, sehr gut. Sie ist tatsächlich ausgedacht. Und ja, die Inspiration kam von meinem Hund. Ellie hat seltsame Ticks, wo ich mich schon öfter gefragt habe, woher die kommen. Ich habe Ellie ja auch nicht ganz, ganz früh bekommen, sondern Ellie war ja auch erst bei wem anders. Und dann mit 12, 13 Wochen oder so, das habe ich sie bekommen, von eBay Kleinanzeigen damals noch. Und sie hat so ein paar Ticks. Man darf zum Beispiel, keine Ahnung, man darf, wenn Leute klatschen, also Applaus geben oder sowas, dann fängt sie an zu bellen. Das mag sie gar nicht.
Zählen mag sie nicht.
Und
ne?
Zählen mag sie gar nicht. Und dann frage ich mich natürlich, woher das kommt, weil, keine Ahnung, von mir kommt das nicht. Und da habe ich schon, meine Theorie war, dass vielleicht in dem Haushalt, aus dem sie kam, sowas gesagt wurde von wegen, ich zähle bis drei oder irgendwie sowas, weißt du, so ein drohendes Zählen oder so. Und auch dieses Klatschen kann ja natürlich kommen, weil irgendwer eine Backpfeife gekriegt hat oder sowas, weiß ich nicht genau. Und dann kam meine Freundin auf die Idee, dass man da eine Geschichte drum machen könnte, dass halt Hunde irgendwelche komischen Ticks haben und man dadurch auf irgendwas kommt, von wegen, wer der Besitzer vorher war. Und dann dachte ich, okay, wollte ich erst was schreiben, das ist der Hund von einem Serienkiller und man findet quasi dann 5, 6, 7 Leichen und also der Hund wurde adoptiert, findet 5, 6, 7 Leichen und dann merkt man später, okay, dadurch können wir einen Killer quasi aufdecken. Und dann fand ich es aber irgendwie schöner, wenn das so ein gutes Ende hat und quasi der Hund so dafür sorgt, dass Rache passiert, weil es der Hund von den Besitzern war. Mhm. Genau, und so kam die Idee. Es ist kein Fünkchen Wahrheit da dran. Punkt. Meine Auflösung ist heute extrem kurz im Vergleich zu Christophs.
Dann sind wir ja immer noch unserer Linie treu geblieben.
Dann bleiben wir von der Zeit, wird es dann noch okay sein.
Sehr gut.
Ja.
Ha, bin ich froh. Endlich mal wieder sowas. Hätte mich nicht gewundert einfach.
Ja, aber ich habe auch versucht, die so zu schreiben, dass die, das war so eine, wo ich dachte, vielleicht kann ich damit ordentlich Leute reinlegen. Weil ja, die so, so.
Oh, das klingelt in unserer Kasse heute.
76%. Ja, sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Vor allem, wie du dich gefreut hast. Freut mich.
Ja. Das war auch nicht gespielt.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Genau wie wir ja hier in unserem Podcast auch gewisse Routinen haben, wie zum Beispiel, dass wir zum Beginn jeder Folge die Geschichten auflösen, haben Josh und ich auch in unserem Alltag ein paar Routinen und ihr wahrscheinlich auch, wie zum Beispiel die Tasse Espresso am Morgen. Und Josh und ich haben die Möglichkeit bekommen, jetzt schon seit etwas längerem eine weitere Routine in unseren Alltag mit einzubauen, denn wir können AG1 ausprobieren. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört.
AG1, für alle, die es noch nicht gehört haben, besteht aus mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und liefert euch die tägliche Portion von einem Nährstofffundament. Das heißt, ihr nehmt das morgens und ersetzt damit sehr viele andere Nahrungsergänzungsmittel. Da drin sind Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe, Antioxidantien, hochwertige Pilze und natürliche Pflanzenstoffe und unterstützt damit mehr als 50 Gesundheitsbereiche. Für mehr Details, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie euch AG1 in diesen einzelnen Gesundheitsbereichen unterstützen kann, da ist ein Link in den Shownotes, da könnt ihr gerne einmal nachsehen. Aber grundsätzlich soll es ab dem ersten Monat schon dafür sorgen, dass ihr anhaltend Energie habt und mentalen Fokus. Ab Monat 2 soll es die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Für mehr Details alles in den Shownotes.
Weil wir ja mittlerweile im Alltag irgendwie alle, wir arbeiten viel, wir studieren vielleicht oder wir haben generell viel Stress. Deswegen hilft uns das auf jeden Fall, dass wir morgens wirklich einfach eben einmal so einen Löffel in eine Trinkflasche kippen, 400 Milliliter Wasser drauf und runter damit.
Falls ihr das auch mal ausprobieren wollt und mal gucken wollt, wie ihr euch damit fühlt, dann geht einfach auf drinkag1.com, das ist drinkag1.com/altbau, denn da bekommt ihr, wenn ihr ein Abo abschließt, eine Flasche Vitamin D3 plus K2 und 5 Travel Packs gratis obendrauf und ihr könnt es ganz einfach ausprobieren, denn dank der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie habt ihr da gar kein Risiko. Also geht auf drinkag1.com/altbau.
Findet ihr natürlich wie immer auch noch in unserem Linktree in den Shownotes. So, ihr Lieben, wir haben heute mal wieder einen tollen Gutscheincode für euch, nämlich den Gutscheincode HFaltbau von HelloFresh, denn wir haben für diesen Sommer mal wieder ein paar leckere Empfehlungen für euch, für eure Grillabende oder eure entspannten Abende auf der Terrasse oder am See. Und was passt besser an solchen Abenden als zum Beispiel ein mediterranes Grillpaket mit Hähnchenbrust oder eine tropische Salatbowl mit Süßkartoffeln, Avocado und Mango. Viele von euch werden es mittlerweile ja auch schon kennen. Bei HelloFresh könnt ihr jede Woche aus über 40 Rezepten auswählen. Ihr habt keinen Planungsstress mehr, ihr müsst nicht einkaufen gehen. Das wird alles zu euch nach Hause geschickt und ihr könnt es dank den beiliegenden Rezeptkarten ganz einfach und schnell zubereiten.
Falls euch bei dieser Beschreibung von den Gerichten also jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft und ihr zufällig neue Kunden seid oder ehemalige KundInnen von HelloFresh, dann könnt ihr jetzt einfach auf www.hellofresh.de/hfaltbau gehen und mit dem Gutscheincode hfaltbau bis zu 120 Euro sparen, wenn ihr aus Deutschland kommt. Aber auch aus Österreich und Schweiz warten ordentlich Rabatte auf euch. Also schaut da gerne mal rein, stöbert durch die etlichen Rezepte. Es sind, glaube ich, über 40 pro Woche und lasst euch den ganzen Bums ganz einfach nach Hause liefern und habt keine Hektik mehr beim Einkaufen, keinen Stress mehr und könnt einfach so super, super leckere Sachen genießen. Also vergesst nicht, hfaltbau auf www.hellofresh.de/hfaltbau.
Gut, dann darfst du heute aufschließen.
Dann darf ich heute aufschließen. Meine Geschichte aus Folge 114 trägt den wundervollen Titel Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Heute ist ein schlechter Tag, dachte Michael, während seine Hände zitternd die Metallgriffe der Straßenbahn hielten. Seine Beine wankten, selbst auf den geraden Abschnitten der Strecke. Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn, trotz der Kälte und des Schnees. Jedes Mal, wenn die Bahn bremste, machte Michaels Mageninhalt einen unangenehmen Sprung in Richtung Speiseröhre und nur mit Mühe konnte der verwahrloste 60-jährige Mann den Würgereiz wieder und wieder unterdrücken. Die anderen Fahrgäste hatten eine Traube um ihn herum gebildet. Seine Kopfschmerzen vernebelten ihm die Sicht, doch er konnte trotzdem erkennen, wie alle ihn verstohlen anstarrten und sich die Nase zuhielten. Wieder wurde die Bahn langsamer und wieder versuchten sich das alte Sandwich und die konservierten Makrelen, die er zum Frühstück aufgeklaubt hatte, einen Weg in die Freiheit zu erkämpfen. Doch Michael schaffte es erneut, sie unten in seinen Eingeweiden zu halten, während er wie ein Hai durch einen Schwarm kleiner Fische durch die Fahrgäste glitt, die ihm bereitwillig Spalier standen, als ob ihn ein unsichtbares Schutzschild umgeben würde. Er trat hinaus in die kalte Herbstluft der Bronx. Kühl fegte der milde Wind über seine schweißbedeckte Stirn und milderte seine Kopfschmerzen ein wenig, auch wenn das Zittern seiner Hände sich nur verstärkte. Wie ferngesteuert stapfte er mit seinen löchrigen Schuhen durch den Schnee, wobei seine Füße die Kälte kaum wahrnahmen. Er spürte seine Zehen schon seit Jahren nicht mehr. Er war sich nicht sicher, ob er traurig darüber oder dankbar dafür sein sollte. Dann endlich erkannte er das Objekt seiner Begierde. Eine unscheinbare Tür, nur noch 50 Meter entfernt. Sie war nicht beschriftet, hatte weder Klingel noch Türklopfer und fiel den meisten Menschen vermutlich gar nicht erst auf. Mit jedem Schritt darauf zu, wurde das Zittern in Michaels alten, schwieligen Händen schlimmer. Speichel sammelte sich in seinen Mundwinkeln. Endlich erreichte er die Tür. Erschöpft und außer Atem keuchend klopfte er. Dreimal Pause. Einmal Pause. Zweimal. Die Sekunden dehnten sich ins Unendliche, bevor er hörte, wie ein Schloss aufschnappte und jemand ihm gerade weit genug öffnete, dass er ins Innere huschen konnte, bevor die Tür hinter ihm direkt wieder ins Schloss fiel. Warme Luft und der Geruch von verschüttetem Bier und Zigarettenqualm erfüllte Michaels Lunge. Mehrere Augenpaare schauten kurz zu ihm herüber und widmeten sich dann wieder ihren Getränken oder den Gesprächen, die sie führten. Es fühlte sich für Michael an, wie nach Hause zu kommen. Er war nach Hause gekommen. Die kleine namenlose Flüsterkneipe von seinem Freund Toni war mehr zu Hause, als es das Obdachlosenheim, in dem er die meisten seiner Nächte verbrachte, jemals sein würde. Gottverdammte Prohibition, flüsterte Michael leise, als er das bisschen Kleingeld aus seiner Hosentasche kramte, was er sich auf dem Weg hierher erbetteln konnte. Seit 10 Jahren schon war es eine alltägliche Qual, an Stoff zu kommen. Ohne Kontakte wäre es für ihn wahrscheinlich sogar vollkommen unmöglich gewesen. Alkohol war nicht nur verboten, sondern für alle, die trotzdem noch schafften, daran zu kommen, unglaublich teuer geworden. Zu teuer für einen armen Schlucker, wie Michael einer war. Doch zum Glück kannte er Toni. Und Toni saß direkt an der Quelle. Und Toni war ein feiner Kerl. Also hat er ihn wieder und wieder anschreiben lassen. Doch mittlerweile schuldete Michael ihm ein ordentliches Sümmchen und das bisschen Kleingeld in seinen schwieligen Händen würde nicht mal für einen Schnaps reichen. Doch der Entzug überwog seine Scham und so näherte sich Michael ohne große Hoffnung langsam dem Tresen, von dem aus Tonis Augen ihn schon beobachteten. »Hallo, Toni«, Michael wagte es kaum, ihm in die Augen zu schauen, als er die Passenz in seinen Händen hochhob. »Krieg ich was zu trinken?« Michael sah, wie Tonis steinerne Miene sich langsam verzog und ein breites Grinsen bildete. Dann öffnete er den Mund. »Michael, altes Haus, schön, dich zu sehen. Setz dich doch erstmal.« Der Obdachlose runzelte die Stirn. Ja, Toni war ein alter Kumpel von ihm und begrüßte ihn immer nett. Aber so nett? Verwundert, aber positiv überrascht, ließ er sich auf den Hocker am Tresen fallen. Ein paar gemeinsame Bekannte saßen schon dort und begrüßten ihn freundlich. Noch verdutzter war der 60-Jährige jedoch, als nur wenige Sekunden später plötzlich ein frisch gezapftes Bier und ein Schnaps vor seine Nase gestellt wurden. Gierig und mit vor Aufregung bebenden Fingern griff Michael nach dem kalten Glas, gefüllt mit der so heiß ersehnten, goldglänzenden Flüssigkeit. Zitternd hob er es an die spröden Lippen und kippte sich dabei beinahe den Inhalt über den Oberkörper. Ein Gefühl der Erleichterung, der Befriedigung überkam ihn, als der Alkohol seine Kehle hinunterfloss und seinen eben noch unstillbar wirkenden Durst löschte. Er trank beinahe das gesamte Glas mit einem Zug leer. Als er es wieder absetzte, schnappte er laut schmatzend und zufrieden nach Atem. Für ein paar Sekunden war er voll und ganz in seiner eigenen Welt und genoss den Moment, bis er bemerkte, dass die Augen von Toni und einigen anderen die gesamte Zeit auf ihn gerichtet waren. Räuspernd legte er die paar Münzen vor sich auf den Tresen und schob sie zu Toni herüber. Doch Toni hob nur einen Finger und schob die Münzen wieder zurück. »Ach, lass stecken, Michael. Ich weiß, du hast es nicht so dicke. Pass auf, du kriegst einfach einen Deckel hier. Bestell, was du willst, und irgendwann gibst du es mir wieder.« Michael traute seinen Ohren nicht, doch zögerte keine Sekunde. »Na, da sag ich doch nicht nein. Du bist ein feiner Kerl, Toni, ein feiner Kerl. Und glaub mir, du kriegst alles wieder, bis auf den letzten Cent.« »Na sicher, Michael«, sagte Toni grinsend. »Da habe ich keinen Zweifel dran.« Er hob ein Schnapsglas und stieß mit Michael an. Ein paar der anderen Gäste taten es ihm nach. »Heute ist ein guter Tag«, dachte Michael glücklich und kippte sich Tonis selbstgebrannten Schnaps in den Rachen. »Heute ist ein schlechter Tag«, waren die ersten Gedanken, die durch Michaels pulsierenden Kopf rasten, der sich anfühlte, als würde er jede Sekunde platzen. Seine Augen brannten wie Feuer und sein Magen stand ihm nichts nach. Würgend erbrach er sich über seinen eigenen Arm. Sein Blick war verschwommen, seine Augen zugequollen, sein Atem brannte in der Lunge. Keuchend richtete er sich auf, verlor das Gleichgewicht und fiel wieder zu Boden. Er bemerkte Geräusche, laute Geräusche. Endlich erkannte er sein Umfeld. Er lag mitten auf dem Gehweg in der Bronx. Es schien der Sonne nach bereits Nachmittag zu sein. Was war passiert? Michael war sich nicht sicher, aber üblicherweise hatte Alkohol etwas damit zu tun, wenn er irgendwo auf der Straße aufwachte. Alkohol. Verschwommene Erinnerung an den letzten Abend kam zurück. Nur an 2 Sätze konnte er sich klar erinnern. Du kriegst einfach einen Deckel hier, bestell, was du willst und irgendwann gibst du es mir wieder. Keuchend und würgend erhob Michael sich ein weiteres Mal und schaffte es tatsächlich, auf den Beinen zu bleiben. Dann stiefelte er los, wankend und gerade so bei Bewusstsein. Etwa 20 Minuten später stand er wieder vor der unscheinbaren Tür, klopfte 3-mal, 1-mal, 2-mal. Als ihm geöffnet wurde und er hereinstolperte, starrte Toni ihn für eine Sekunde ungläubig an, bevor sich sein Mund wieder zu einem freundlichen Grinsen verzog. Wenige Minuten später hatte Michael wieder einen Drink vor sich. Und er hatte besonderes Glück. Toni hatte ihm etwas ganz Spezielles kredenzt, wie er sagte. Michael kam es einfach nur vor wie besonders harter Stoff. Aber was soll's, viel hilft viel. Und es gab noch was zu essen. Ein Kumpel von Toni hatte Austern und Sandwiches für Michael mitgebracht. Er konnte sein Glück kaum fassen. Heute war ein guter Tag. Michaels Hirn war hinter den unfassbaren Schmerzen kaum noch imstande zu funktionieren. Und trotzdem pochten zwei Wörter immer wieder in seinem Inneren auf. Schlechter Tag. Grelles Licht drang durch seine Augenlider, doch er konnte sie nicht öffnen. Langsam kehrte teilweise das Gefühl in seinen Körper zurück. Er versuchte, seine Arme zu heben, doch sie waren beinahe vollkommen taub. Er versuchte, sich zu drehen, und ein kalter Schmerz überkam ihn. Mit einem Schmatzen riss eines seiner Augenlider auf, das andere blieb festgefroren. Jetzt erst bemerkte er die extreme Kälte. Er versuchte, seinen Kopf zu heben. Er war nackt. Seine Kleidung lag um ihn herum im Schnee verteilt. Er kannte den kleinen Stadtpark, hatte jedoch absolut keine Erinnerung, wie er hergekommen war. Seine Kehle brannte wie Feuer, als ob er mit Nägeln gegurgelt hatte. Er fühlte sich krank, kranker als sonst. Immer wieder verkrampfte sich sein Magen ruckartig, versuchte auszuspeien, was Michael ihm einverleibt hatte, doch es kam nichts. Das musste dieser verdammte Entzug sein. Er brauchte jetzt ganz dringend was zu trinken. Es dauerte lange, bis der Obdachlose sich aufgerichtet, seine eiskalte Kleidung wieder angezogen, den Park verlassen hatte und in Richtung Bronx stolperte. Als Michael spät an diesem Abend aus Tonys geheimer Kneipe wankte, grinste er. Die hatten ganz schön verdattert geschaut, als ich ihnen erzählt habe, wo ich aufgewacht bin, dachte er bei sich. Haben geguckt, als hätten sie einen Geist gesehen. Ach ja, heute war ein guter. Michael hielt inne. Er war gerade inmitten einer schmalen Gasse entlang getorkelt, als vor ihm plötzlich Scheinwerfer in der Dunkelheit auftauchten und sich in rasender Geschwindigkeit näherten. Einige Monate zuvor. Mit einem lauten Seufzer las Toni den Brief mit der Mahnung und legte ihn verzweifelt auf den Haufen überfälliger Rechnung hinter seinem Tresen. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Wie lange konnte es? Während er den Tränen nahe darüber grübelte, was er mit seinem Leben anfangen sollte, ging die Tür auf und sein Kumpel Frank kam herein. Auch er machte ein langes Gesicht. Willst du was trinken? Nur wenn es umsonst ist. Bin absolut abgebrannt. Toni zwang sich zu einem verschmitzten Lächeln. Wie kommt das denn? Ich dachte, gestorben wird immer. Ach, hör mir bloß auf, winkte Frank ab. An Toten verdienen nur die Erben und das auch nur, wenn sie klug genug waren, eine Lebensversicherung abzuschließen. Wir Bestatter machen keinen großen Schnitt. Tja, ich habe leider niemanden, der mich beerben könnte, murmelte Toni und blickte trübselig auf den Berg seiner Rechnung. In dem Moment ging die Tür erneut auf und ein altbekanntes Gesicht schlurfte herein. Es war der alte Schmarotzer Michael, der wie jeden Tag vorbeikam, um nach Schnaps oder Bier zu betteln. Schlechtes Timing. Bezahl du erstmal deinen Deckel und jetzt raus mit dir, fuhr Toni ihn an. Frank schüttelte den Kopf. Der Idiot seufzt sich irgendwann noch tot. Ach, wer würde den schon vermissen? Soweit ich weiß, hat er auch keine Familie mehr. Die beiden schwiegen für ein paar Sekunden. Dann trafen sich ihre Blicke. In den nächsten Wochen schlossen sie mit Hilfe eines Bekannten 3 Lebensversicherungen auf Michael ab. Der Plan war einfach. Wenn niemand Michael bremste, würde er sich sofort totsaufen. Daran hatten sie keinen Zweifel. Also hatte Toni die Idee, ihm einfach einen freien Kredit zu geben. Das Geld würde er mit den Versicherungen schon locker wieder reinholen. Doch Michael becherte wie ein Loch und stolperte am nächsten Tag einfach wieder in den Laden. Also versetzten sie den Alkohol mit Frostschutzmittel, mit Terpentin, sogar mit Rattengift. Doch Michael zuckte kaum mit der Wimper. Ja, nicht mal husten musste er danach. Wenn es flüssig nicht funktionierte, dann eben anders. Frank tränkte Austern in Methanol und belegte ein Sandwich mit Gift und Teppichnägeln. Doch der verfressene Saufsack schlang das verdammte Sandwich mit Samtnägeln einfach würgend herunter und trank noch einen Schluck Terpentin zum Runterspülen. Toni und Frank waren der Verzweiflung nahe. Also brachten sie den Obdachlosen, als er sich wieder in Tonis Bar alle Lichter ausgeknipst hatte, in der Nacht in den schneebedeckten Stadtpark. Zogen ihn komplett nackt aus, rieben ihn mit Schnee ein und übergossen ihn mit einem Eimer Wasser. Noch bevor sie den Park verließen, lag er eiskalt und regungslos da. Als Michael trotzdem wieder genauso lebendig wie durstig in die illegale Kneipe torkelte, riss ihn der Geduldsfaden. Sie füllten ihn ab, warteten, bis er den Laden verließ und stiegen in Franks Wagen. Langsam folgten sie ihm, bis er in eine kleine Gasse abbog. Sie warteten ein paar Sekunden, dann fuhren sie hinterher. Frank drückte das Gaspedal bis auf den Boden. Der Wagen machte einen Satz und wurde immer schneller. Als sie Michaels Körper trafen, zeigte der Tacho 72 km/h. Der 60-Jährige, geplagt von der Kälte, dem Alter, der Sucht und etlichen Vergiftungen, flog meterweit durch die Luft, bevor er brutal an den Straßenrand knallte und in einer völlig verdrehten Position liegen blieb, während Frank und Tony die Gasse eilig verließen. Sie hatten es geschafft. Irgendwann musste der Zählbursche ja endlich draufgehen. Jetzt fehlte nur noch die offizielle Meldung. Jeden Morgen liefen die beiden zum Kiosk und holten sich eine Tageszeitung, blätterten aufgeregt durch und suchten nach Berichten über einen verstorbenen Obdachlosen oder Todesanzeigen. Doch vielleicht hatten sie eine etwas zu abgelegene Gasse ausgewählt. Denn auch 3 Wochen später saßen die beiden in Tonys Kneipe und warteten noch immer auf eine Bestätigung, mit der sie die Polizisten auszahlen lassen konnten. Entmutigt nippten sie an einem Bier, als es plötzlich klopfte. 3-mal, 1-mal, 2-mal. Als die Tür aufging, fiel Tony sein Bier klirrend auf den Boden. Michael humpelte auf Krücken hinein und grinste. »Tony, machst mir einen Schnaps und ein Bier fertig und schreib auf den Deckel, ja? Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist.«
Das ist es.
Das ist es.
Die unsterbliche Saufnase. Wenn es mir doch so mal so wie Tony gehen würde. Ich trinke... Ich trinke 3 halbe und das letzte war von immer schlecht, immer schlecht. Ne?
Das geht mir auch so. Wirklich, ich trinke 3 Bier und kann den nächsten Tag bis 18 Uhr nicht aufstehen.
Eieiei, okay, also die versuchen ihn umzubringen. Mehrmals halt, ne? Ja. Und er kommt immer wieder reingetorkelt und will gleich wieder den nächsten Schnapp holen. Mhm. Aber nee. Also erst haben sie es nur mit Schnaps.
Erst einfach
Alkoholvergiftung.
Ja.
So, bis zum geht nicht mehr. Dann irgendwie hoffen, dass der an seinem Erbrochenen erstickt oder so.
Irgendwie sowas oder einfach.
Und dann haben sie ordentlich Gift mit reingemischt. Mhm. Nur Terpentin, Rattengift, Ethanol, Methanol.
Alle Nols.
Okay, krass. Das ist der Highlander. Also.
Es kann nur einen geben.
Auch vor allem der Highlander.
Oh.
Oh.
Gar nicht schlecht. Es kann nur einen geben.
Ja, krass. Da bin ich gespannt. Also, ein unsterblicher Säufer. Hm. Aber Tony hört sich am Anfang an, als wäre er auf jeden Fall ein Obdachloser. Also er stinkt wie
Michael
Hulle.
Michael ist ein Obdachloser.
Michael. Ja. Michael ist ja auch der Highlander. Sorry, ja, Tony genau. Ist ja der Gast, der Wirt.
Ja.
Michael, der Highlander. Michael klingt am Anfang so, als wäre er ein Penner.
Ist er. Ist obdachlos, ja.
Ah, okay. Aber warum, kannst du einfach völlig random auf irgendwen eine Lebensversicherung abschließen, ohne dass die Person das weiß?
Das ist schwierig, aber wenn du einen Bekannten hast, der da arbeitet, geht sicher einiges.
Ach so.
Aber ich glaube nicht, dass ich einfach so jetzt, wäre total bescheuert. Ich glaube nicht, dass das geht.
Aber wie ist denn so eine Lebensversicherung? Ist die immer gleich hoch oder ist sie bei einem Obdachlosen kleiner als bei einem Hedgefondsmanager?
Es hängt ja davon ab, welche Summe du wählst. Du zahlst ja für eine Versicherung und je nachdem ist ja bei jeder anderen Versicherung auch so. Bei einer Kfz-Versicherung ist ja auch, wenn du sagst, okay, ich zahle mehr, dann kriegst du eine, die eine höhere Summe übernimmt.
Ja, aber das Auto ist ja auch abhängig davon, wie viel du zahlst.
Ja, aber dann nimm eine, wie heißt das? Hausratversicherung. Die hängt davon ab, wie viel du zahlst. Du kannst eine bestimmte Summe versichern.
Ah ja, genau.
Und so ist das auch.
Oder
ich glaube, so ist das auch. Halbwissen, aber ja, ich meine, dass bei so Lebensversicherungen in der Regel so Bestattungskrams und sowas übernommen wird, plus eine bestimmte Summe. Und je nachdem, glaube ich, wie lange eingezahlt wurde und so weiter, ist die unterschiedlich.
Ja, genau, aber wie zahlen die denn ein?
Keine Ahnung, aber ich kann mir schon vorstellen, du kannst ja jetzt eine Versicherung abschließen und morgen passiert was mit deinem Auto und dann zahlen die trotzdem die volle Summe. Und je nachdem, was für eine Police du nimmst, wie groß die ist, zahlen die halt mehr. Aber ich, keine Ahnung.
Das heißt, du sagst jetzt, ich zahle die höchste Police, fängst dann da irgendwie 2 Monate an zu blechen und dann hast du den nach 2 Monaten aber umgebracht und dann gibt's richtig Kohle.
Vermute ich mal, ja.
Okay. Tja, scheint nicht zu funktionieren. Da müssen sie. Michael hat auf jeden Fall einen ganz schönen Hundemagen.
Da müssen sie weichere Menschen nehmen, nicht so einen bleiernen 60-jährigen Obdachlosen.
Krass. Ja, lustig. Ich habe bei dem Wort Prohibition musste ich aufhorchen. Da hatte ich kurz gedacht, es geht in eine andere, aber ähnliche Richtung.
In meiner Geschichte?
Ja.
Ach so, ich dachte in einer ähnlichen Geschichte wie deine. Ich dachte, jetzt hast du auch was mit Prohibition.
Nee.
Was dachtest du denn? Oder willst du es nicht sagen?
Kann ich sagen, aber dann wird das jetzt sozusagen wahrscheinlich hier vom Tisch genommen, die Geschichte.
Nee, dann sag's nicht. Dann möchte ich es gar nicht erst hören.
Na gut. Dann
jetzt werde ich sehr hellhörig, wenn in irgendeiner Geschichte mal Prohibition vorkommt, weil ich dann weiß.
Ich sag's dir nach der Folge. wenn du willst.
Wenn es für mich egal ist, ja.
Für dich ist es eigentlich egal.
Okay, ja, dann erzählst du mir gerne danach.
Gut. Gut.
Gut.
Soll ich dann auch jetzt noch was erzählen?
Ja, von der Zeit. Doch, na gut.
Du hast schon so viel gelabert,
ja, du hast schon so viel geredet.
Ah, das stimmt, das stimmt.
Aber ich würd dir mein Ohr nochmal eine Weile.
Sind die Leute gar nicht gewohnt, dass ich so lange Auflösung mache?
Nee, gar nicht.
Ja, die Geschichte ist wahr zwischen, bei mir ist es so wie bei Jonathan Frakes eigentlich immer so ein bisschen, ne? Im Vergleich zu dir. So, ja, meine Geschichte ist wahr.
Ach so.
Irgendwann mal, ja,
ach so.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, der Auflösungspart dauert bei dir eigentlich immer viel länger, aber weil du länger brauchst oder länger Zeit nimmst zum Zusammenfassen mit der Geschichte. Aber stimmt, deine Auflösung. Aber es könnte auch die längste Auflösung sein, die wir je hatten.
Vielleicht. Das glaube ich nicht.
Aber die war auch sehr interessant, fand ich.
Ja.
Ja, weil da viel, viel Kram drin war. Also tatsächlich einfach, jede Nebeninfo war irgendwie relevant. Fand ich gut.
Cool. Meine Geschichte heute heißt das Giga-Protokoll. Es regnet, als eine graue Militärmaschine auf der Landebahn des Flughafens aufsetzt und mit Hilfe von blinkenden Lichtern zu einem etwas abseits liegenden Hangar gelotst wird. Der Motor der dunklen Limousine, die auf die vier Insassen der Maschine wartet, ist schon warm gelaufen. Als die Türen aufgehen und die Passagiere einsteigen, nickt der Chauffeur nur stumm. Er kennt sein Ziel bereits und spricht die Sprache der Fremden nicht. Die Fahrt zu ihrem Ziel dauert etwa eine Stunde. Langsam rollt das gepanzerte Fahrzeug an uniformierten, bewaffneten Wachen vorbei und passiert mehrere Kontrollen. Die Anlage ist gut bewacht, doch das ist nichts Besonderes. Als das Auto auf einem der Parkplätze in den Katakomben der Tiefgarage unter der Fabrik geparkt hat, steigen die vier in schwarzen Anzügen gekleideten Männer aus. Niemand sagt ein Wort. Vor dem Fahrstuhl, der die Ankömmlinge nach oben befördert, warten bereits zwei Mitarbeiter mit weißen Kitteln. Loris legt den ersten Gang ein, dann verlässt auch er die Tiefgarage. Als der Fahrstuhl den siebten Stock erreicht hat, steigen die vier Anzug- und zwei Kittelträger aus. Hier liegt das Büro des Geschäftsführers der Anlage. Der große Eichentisch ist bereits eingedeckt. Frischer Kaffee dampft aus versilberten Thermoskannen, die zwischen noblen Porzellan auf dem Tisch Platz gefunden haben, und ein edles Stück Schokolade ziert die kleinen Tellerchen. Doch niemand rührt etwas an. Denn genauso schnell, wie die Männer die Anlage und das Büro von Herrn Hoffmann betreten haben, sind sie auch schon wieder verschwunden. Der Geschäftsführer ist zufrieden. Die Amerikaner haben ihm sein gesamtes Lager für fast $250,000 abgekauft. Was sie damit vorhaben, spielt für ihn keine Rolle. So schlimm kann es nicht sein. Schließlich ist das Mittel legal und die Produktion läuft auf Hochtouren. Unweigerlich muss Herr Hoffmann dabei an den Tag denken, an dem er das Mittel aus Versehen erfunden hat, und blickt zu dem roten Fahrrad herüber, was wie eine Jagdtrophäe über seinem Schreibtisch hängt. Damals war er noch ein junger wilder Chemiker gewesen und hatte sich ohne Rücksicht auf Verluste einem Selbstversuch hingegeben. Mit der zehnfach so hochdosierten Menge, die man heute als wirksame Dosis verschreibt. Doch das wusste er natürlich damals nicht. War schon eine lustige Fahrt mit dem Drahtesel. Dann holt ihn ein Klopfen aus seinen Gedanken. »Herr Hoffmann«, sagt einer der Kittelträger. »Ihr nächster Termin ist da.« Herr Hoffmann nickt und nimmt hinter seinem Schreibtisch Platz. Währenddessen sitzen in einem ähnlich abgesicherten Komplex ebenfalls mehrere Männer an einem Tisch und stecken die Köpfe zusammen. Es geht um die nationale Sicherheit. Darum, dem Feind einen Schritt voraus zu sein. Einen Weg zu finden, Antworten zu bekommen. Antworten auf Fragen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Den Grundstein dafür haben sie schon vor Jahren gelegt. Doch mit dem heutigen Besuch im Ausland werden sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Natürlich wird es Jahre dauern, um adäquate Ergebnisse zu erzielen. Doch es wird sich lohnen. Daniel, der schon Teil der vorherigen Operation war, ist sich sicher. Sie werden mit dem Giga-Protokoll einen Weg finden, ihre Feinde in Zukunft nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Ein paar Monate später schaut Roy am frühen Morgen in den Spiegel und seufzt. Unten rechts steckt ein kleines Bild in der Ritze zwischen Glas und dem Kunststoff. Das Bild ist nur 3 Jahre alt. Doch der Roy, der gerade in den Spiegel schaut, hat mit dem Roy auf dem Foto fast nichts mehr gemeinsam. Vor 3 Jahren hat er noch Tennisunterricht gegeben, war verheiratet und freute sich seines Lebens. Doch dann die Scheidung und eine anschließende schlimme Depression. Nach einem misslungenen Suizid sucht er schließlich Hilfe in einer Einrichtung, die sich auf Menschen wie ihn spezialisiert hat. Und obwohl er das Gefühl hat, dass sich seine Depression bessert, fühlt er sich gesundheitlich alles andere als gut. Um 9 Uhr klopft es wie jeden Tag an seiner Tür. Ein Pfleger bringt ihm seine Medis, eine blaue viereckige Pille und eine grüne ovale. Und weil das nicht genug ist, gibt's noch eine Spritze. Wenn Roy ehrlich ist, weiß er eigentlich gar nicht so genau, was er da zu sich nimmt. Aber die Ärzte werden schon wissen, was sie tun. Nach der Spritze hat er immer das Gefühl, er sieht Dinge, die nicht da sind. Als der Pfleger fertig ist, schlurft er zur Einzeltherapie.
Die Einrichtung in dem kleinen Zimmer ist überschaubar. Ein Tisch, zwei Stühle und eine grelle Lampe. Von einer Couch ist nichts zu sehen. Und Therapie hat er sich irgendwie immer anders vorgestellt. Der Mann, mit dem er spricht, ist nicht unbedingt einfühlsam. Manchmal kommt sich Roy vor, als würde er einen Test bestehen und immer richtig auf die Fragen des Mannes antworten müssen, der ihm nach ihrer ersten Sitzung die durchsichtige Substanz verschrieben hat, die Roy per Spritze bekommt. Nach den Sitzungen fühlt sich Roy immer wie ausgelaugt. Auch heute. Als die beiden fertig sind und er die zweite Injektion verabreicht bekommen hat, fällt er plötzlich zu Boden. Er könnte schwören, dass er sein Herz noch nie so laut hat schlagen hören. Es pocht so doll und so schnell, als würde es jeden Moment aus seiner Brust springen. Während er stirbt, sieht Roy aus den Augenwinkeln seinen Therapeuten auf ein Klemmbrett schauen. Scheinbar notiert er lieber seinen Sterbeprozess, als ihm zu helfen. Und er hat recht. Auf dem Klemmbrett des falschen Therapeuten sind sämtliche Injektionen notiert. Auch mehrere in krakeliger Schrift verfasste Notizen zieren das Papier. Bewusstseinserweiterung hat nicht stattgefunden. Freier Wille bis zum Exitus des Subjekts noch vorhanden. Experiment gescheitert, notiert der Mann im weißen Kittel. Erst dann wechselt er wieder zurück in seine Rolle des Therapeuten und ruft Hilfe. In einer anderen Stadt werden unterdessen tausende Studenten ebenfalls unwissentlich unter Drogen gesetzt. Auch sie sind Teil des Giga-Protokolls. Und hier gehen die Beamten, die sich als Professoren ausgeben, sogar noch einen Schritt weiter. Das wöchentlich stattfindende Seminar von Dr. Turner, welches den Studenten als Stress- und Belastungstest verkauft wird, ist nichts anderes als eine Verhörsituation mit leicht angewendeter Folter. Der Beamte Turner notiert nach etwa über 200 Stunden seines Seminars, dass bisher noch keine nennenswerten Ergebnisse ausgewertet werden könnten und man den Versuch in die Länge ziehen solle. Auch Daniel aus dem Hauptquartier ist nicht zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. Der Tod des Tennislehrers hatte Zeit und Geld gekostet. Warum musste seine Ex-Frau auch so einen Druck machen? Die Verschleierungsaktion hätte ihn fast die fortlaufende Forschung in der psychiatrischen Einrichtung gekostet. Doch er ist dennoch voller Tatendrang. Es war abzusehen, dass man nach so kurzer Zeit nicht mit aussagekräftigen Ergebnissen rechnen konnte, aber die verschiedenen Operationen des Giga-Protokolls laufen weiterhin nach Plan. Er wirft einen Blick in seine Unterlagen. Die Junkies sind noch immer traurig, dass sie aktuell kein Heroin bekommen, sondern mit MDA seiner Mitarbeiter vollgepumpt werden. Er würde gerne ihre Gesichter sehen, wenn sie erfahren, dass sie das gratis Heroin, was man ihnen als Gegenleistung versprochen hat, niemals bekommen werden. Daniel muss kichern. Diese scheiß Nadelsüchtigen sind wirklich alle gleich. Die würden sich auch wochenlang von einem Nashorn in den Arsch ficken lassen, wenn man ihnen genügend Stoff als Belohnung ranschafft. Er spuckt verächtlich auf den Boden, dann blickt er auf die Seite, auf der als Überschrift Operation Kaviar steht. Sein ganzer Stolz. Die Idee kam von ihm ganz alleine. Selbstverliebt streichelt er sich über die Wange, während er den Bericht von Mr. Ashtray durchgeht. Mr. Ashtray hat langsam die Nase voll. Seit Wochen hockt er auf einem unbequemen Stuhl in einem Safehouse irgendwo in San Francisco hinter einem Einwegspiegel und sieht alten Mistsäcken dabei zu, wie sie völlig zugedröhnt die heruntergerockte Bordsteinschwalbe Candice durchvögeln. Von den Drogen wissen die Freier natürlich nichts. Und dass ein Typ mit Stoppelbart und schlechtem Haarschnitt hinter dem schmuddeligen Spiegel hockt und Buch über ihr Abenteuer führt, natürlich auch nicht. Heute hat Candice mal wieder so einen Dicken, der schon bei der Begrüßung wie ein Schwein geschwitzt hat. Das Glas Rotwein mit den Drogen hat der alte Lustmolch sofort geäxt. Der will wohl auf seine Kosten kommen und keine Zeit verschwenden. Doch solange Veronica, wie Candice eigentlich heißt, alle Fragen stellt, die auf seinem Zettel stehen, ist alles in Butter. »Hast du eine Frau?« »Ja, Baby. Liebst du sie?« »Das war einmal, Baby!« und so weiter. Die Fragen werden natürlich immer persönlicher und Candice versucht während der Nummer immer mehr die Oberhand zu gewinnen und ihren Freier zu erniedrigen. Doch Mr. Ashtray hat langsam den Eindruck, dass der Ausgang des Experiments abhängig von den Menschen und nicht von den Drogen ist. Die Dosis im Wein ist viermal so stark wie die eines gewöhnlichen Konsumenten. Die Hurenböcke sind alle vollgedröhnt bis zum Haaransatz, doch lassen sich die meisten nicht von Veronica zum Popanz machen. Sein Vorgesetzter wird auf keinen Fall Luftsprünge vor Freude machen, wenn er seinen Bericht lesen wird, denkt Mr. Ashtray. So viel ist sicher. Er persönlich hat nie wirklich viel von Operation Kaviar gehalten. Allein der Name, Operation Kaviar, wer denkt sich so einen Mist aus? Er starrt auf sein Klemmbrett. Willy, oder wie der alte Fettsack auf der anderen Seite des Spiegels heißt, ist inzwischen das 247. Versuchskaninchen. Und scheinbar hat Willy jetzt die Nase voll von Candice dummen Fragen. »Halt doch endlich mal die Schnauze, du dämliche Schlampe«, brüllt er plötzlich und donnert Candice mit der linken Faust eins in die Beißerchen. Mr. Ashtray stöhnt und drückt auf den kleinen roten Knopf links neben der Scheibe. Sofort stürmen zwei Berge von Männern durch die Tür ins Zimmer und bearbeiten den Freier mit Teleskopstäben. Candice' Nase ist gebrochen. Das Blut schießt durch das halbe Zimmer, während sie heulend wie eine Feuerwehrsirene durch die offene Tür flüchtet.
Mr. Ashtray holt den Rotstift aus seiner Brusttasche und streicht den Namen Willy hinter Nummer 247 durch. Dann packt er seine Sachen zusammen und verlässt das Safehouse durch den Hinterausgang. Daniel schäumt vor Wut. Der Bericht ist alles andere als zufriedenstellend. Wie kann es nur sein, dass nicht ein einziges Unterprojekt des Giga-Protokolls von Erfolg gekrönt ist? Egal ob Student, Sträfling, Freier, Patient oder ganz normaler Bürger. Aber tausende Menschenversuche, bei denen die Subjekte zum Teil schwere Schäden erleiden mussten oder starben und weder die Drogen noch die ganzen Hypnose- oder Elektroschocktherapien haben zum gewünschten Erfolg geführt. Wie kann es nur so schwer sein, ein Bewusstsein zu vernichten und ein neues, leeres Bewusstsein einzupflanzen? Ihn interessieren die Schicksale seiner Versuchsobjekte nicht die Bohne. Sie könnten eigentlich froh sein, Teil dieses Versuchs gewesen zu sein und ihrer Regierung treu gedient zu haben. Sein Problem ist vielmehr, dass das Giga-Protokoll nicht noch mehr Zeit und Geld von seinem direkten Vorgesetzten bewilligt bekommen wird. Ganz so offiziell wie Daniel und die anderen, die mit ihm am großen Tisch sitzen, immer tun, ist das Giga-Protokoll nämlich nicht. Ein paar Schlipsträger in Washington wissen Bescheid, zumindest grob, denn es wäre gar nicht auszudenken, was los wäre, wenn die genaueren Details an die Öffentlichkeit geraten würden. Und sollte weiter durchsickern, dass eigentlich alle verdeckten Operationen mehr oder weniger ein Misserfolg sind, wäre es aus und vorbei. Daniel klatscht den Bericht verärgert auf einen großen Stapel mit den bereits gelesenen Berichten zu den anderen Projekten des Giga-Protokolls. Dann greift er nach seiner Kaffeetasse, auf der ein Adler, der ein Schild mit einer Windrose hält, gedruckt ist, und nimmt einen großen Schluck von der lauwarmen Brühe. Anschließend geht er wie jeden Tag vor seinem Feierabend zu dem eingeschalteten, dunkelgrauen Aktenvernichter.
Ich muss ganz kurz was googeln.
Du musst was googeln?
Eine Tasse, auf der ein Vogel drauf ist mit einem Schild und einer, was war das? Eine Windrose.
Hast du das jetzt so eingegeben?
Ich habe gerade einmal angegeben FBI-Logo und CIA-Logo und ich sag mal so, ich bin fündig geworden. Okay, das Giga-Protokoll, das ist geiler Name. Projekt Kaviar hieß das, ne?
Operation Kaviar.
Also, ich möchte mich jetzt festlegen, ich kenne es nicht, hundertprozentig ist das wahr. CIA hat so viel Scheiße gemacht. Die haben so viel abgefuckte Scheiße gemacht. Wenn man da mal anfängt zu googeln, findest du bestimmt 3 Millionen Sachen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. So Bewusstseinskontrolle ist doch genau deren Ding. Haben die richtig Bock drauf. Ach, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das war eine Mischung aus verschiedenen Drogen dann oder was? Also, das Lager am Anfang, was sie kaufen. Mhm. Was hat der produziert? Hast du das gesagt?
Nee, aber es gibt ganz viele Hinweise darauf, was es ist.
Okay.
Ich kann es auch sagen, ja, sag mal. Aber ich würde fast...
Also ich höre es ja eh nochmal.
Ich sag mal so, du erfährst es ziemlich sicher in den Kommentaren.
Okay.
Wir können jetzt die Frage ja stellen, Leute, wenn ihr es wisst, was da produziert wurde, was für einen Lagerbestand sie gekauft haben, schreibt es in die Kommentare und erleuchtet Josh.
Ja, ich höre es aber, bevor ihr das überhaupt hört, Leute, habe ich es noch ein zweites Mal gehört. Stimmt. Oder ein drittes und viertes. Und vielleicht bin ich ja dann schon schlauer. Vielleicht bin ich der Erste, der kommentiert, Christoph.
Vielleicht. Würde mich freuen.
Wollen wir sehen. Okay. Schreibweise hat mir sehr gut gefallen. Dieses Rotzige fand ich gut. Das war, fand ich. Hast du zufällig ich finde, das klingt sehr wie.
Lass mich raten. Ich weiß, was du sagen willst, glaube ich.
Was denn?
Wonach klingt das?
Nee, sag du. Du wolltest
sagen. Nee, so klingt nach am Schwarzen Fluss?
Ja, so ein bisschen. Das ist, finde ich, dieses.
Ich mag das so zu schreiben.
Ich weiß. Und das ist deswegen, ich finde, das klingt so wie, okay, du hast in letzter Zeit vielleicht wieder Bücher gelesen, die ein bisschen in die Richtung gehen oder so. Aber ich finde, diese Art hat mir gut gefallen. Das passt auch gut zu der Geschichte und den Leuten dahinter.
Das passt so zu diesem, zumindest in der Story, dem Charakter, den ich mir so ausgedacht habe. Ja. Zu dem passt dieser Ton. Deswegen, ja, der Anfang ist ja relativ harmlos. Und dann wird es ja erst, sage ich mal, in diesem Bordell dann so ein bisschen rougher oder bei diesem Daniel halt dann. Ne?
Ja,
so,
ja,
da wird es dann so vom Ton her ein bisschen heftiger. Ich hoffe, ich habe hier niemand vom Stuhl fallen lassen mit meinem Vokabular.
Es ist ab 18 unser Podcast.
Ist er, oder?
Ja, ist er.
Ist
also
das so?
falls ihr kleine Kinderseiten das gerade hört.
Habt ihr jetzt ein paar neue Schimpfwörter für den Schulhof?
Genau. Hört schon weiter, finde ich okay, aber eigentlich dürft ihr es nicht. Ist alles markiert.
Tja. Das war das Giga-Protokoll.
Das Giga-Protokoll. Ich überlege jetzt schon, weil, also 100 Pro heißt das Original, wenn es denn jetzt Original ist. Ja,
wenn.
Ja. Aber wie gesagt, ich habe mich ja schon
festgelegt. Josh hat sich schon festgelegt.
Ich habe mich schon festgelegt. Und 100 Pro heißt das Original ja nicht Gigaprotokoll, aber so ähnlich. Und 100 Pro heißt das nicht Projekt Kaviar, sondern Operation Kaviar, sondern. Und jetzt frage ich mich halt, was?
Kaviar. Und was, wenn es wahr ist und es einfach alles die OG-Begriffe sind?
Ich sage, das heißt nicht Kaviar, sondern Operation Laich. Fisch, Froschleich. wahrscheinlich hören das jetzt wieder alle und sagen, hä, wieso kennt Josh das nicht? Und wir haben wieder 3 Millionen Kommentare.
Vielleicht habe ich hier auch einfach eine geisteskranke Verschwörungstheorie gerade erfunden.
Mhm.
Und einen geilen Thriller geschrieben.
Das kann sein.
Aber das steht man mir ja nicht zu. Sagt man das? Das steht man mir ja nicht zu. Das lässt man mir ja nicht zustehen. Das traut man mir ja nicht zu.
Das steht man mir nicht zu?
Nee, das ist was anderes. Das steht mir nicht zu.
Ich sehe schon, dass du das als Buch dann schreibst. Wenn das wirklich, also wenn das ausgedacht ist, dann kommt bei demnächst die Giga-Trilogie und dann das Giga, was war das?
Das Giga-Protokoll.
Das Giga-Protokoll.
Die Giga-Verschwörung.
Die Giga-Verschwörung.
Und das Giga-Ultimatum. Dann haben wir die Bourne-Filme bald.
Oh ja, finde ich gut.
Die Giga-Verschwörung wäre auch gut gewesen.
Oder du machst dann immer so verschiedene. Die Giga-Verschwörung, die Giga-Protokoll. Und dann kommt das Omega.
Ist Giga ein griechischer Buchstabe?
Achso, nee. Ich dachte nur so groß. Stimmt. Giga ist ja Mega, Terra.
Ja, Terra.
Kilo.
Ist Ultra eigentlich ein offizielles Ding?
Was? Ein offizielles Ding? Also
du sagst ja jetzt zum Beispiel so, also so eine bestimmte Generation sagt ja zum Beispiel irgendwie, das ist giga geil oder so. Weißt du so?
Welche Generation?
Ja.
Ist das Gen Z? So, ist das dieser neue Slang?
Ja, aber da ist es ja so, du sagst ja auch, oh, ist mega, Digga. Das ist mega gut. Ist giga gut.
Ja.
So. Und dann hast du ja.
Keiner sagt giga gut, aber
ja,
okay.
Wir sagen das nicht.
Ja. Ey, aber das finde ich Kilo gut, was du gemacht hast. Nicht ganz
das
mega.
Das ist das nächste, ich sag's dir. Nee, aber das ist ja dann wieder, Kilo ist ja dann da drunter.
Ja.
Giga, es ist ja eine Steigerung. Und Ultra.
Ach so, das meinst du, Ultra ist keine.
Ultra ist ja. Ultra ist gehört nicht dazu, oder?
Nee, ist keine Mengenbezeichnung. Also,
Terra müsste man eigentlich sagen, Digga, Terra geil.
Ey, aber Terra ist sogar ganz cool.
Terra, wollen wir das einführen?
Ey, dein Outfit, ne? Terra heute.
Du siehst so Terra aus, Bro.
Ey, ohne Scheiß. So wie Fire.
Nee, aber das kannst du nicht so sagen. Slit. Du musst ja sagen, es ist Terra gut. Du sagst ja auch nicht, es ist Ultra. Du sagst, es ist Ultra geil.
Hey, ich sag aber, es ist mega.
Stimmt. Sag ich auch.
Ist mega.
Na gut. Oh, ist Terra.
Oh, das fühlen wir jetzt ein.
Ja.
Also, die Geschichte fand ich Terra.
Ich fand deine auch Terra. Ich fand deine eher so Kilo.
Oh. Was ich aber auch Terra fand, war die mega vielen Dankes-Mails, die wir gekriegt haben und Nachrichten, all das Support und auch natürlich der Support, der uns über Patreon, Steady und PayPal erreicht hat. Und zwar gibt es 4 neue Patrons an der Zahl und zwar Katzenbekloppt, sehr schöner Name, Jennifer, Meteorgrabung und Nina. Vielen Dank euch 4, dass ihr uns bei Patreon supportet und dort die Folgen natürlich in einem werbefreien Feed genießen könnt. Aber auch bei PayPal haben wir uns ein paar Strafeuros.
Ja, vielen Dank. Ich wollte auch nochmal Danke sagen.
Ja, okay. Aber auch bei PayPal haben wir uns ein paar Strafeuros erreicht. Und zwar von Nina, von Jennifer, von Lara, von Anja und von Caro. Von einigen sogar ein paar gesammelte Strafeuros. Vielen Dank euch dafür.
Genau, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr uns bei Patreon oder bei Steady unterstützen wollt, wenn ihr uns einen Strafeuro schuldet, wenn ihr uns einmalig Danke sagen möchtet bei PayPal, könnt ihr alles gerne tun, da freuen wir uns. Und den Weg dahin findet ihr entweder auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de oder in den Shownotes dieser Folge. Und wie gesagt, werbefreie Folgen, Sonderfolgen, Videos von uns. Leute, Also, wenn ihr noch kein Mitglied seid, Leute, dann wird es aber mal Zeit.
Ja. Und wenn ihr noch bei Instagram seid, dann wird es auch Zeit dafür. Denn da gibt es die Abstimmung, da gibt es Auflösungen, da gibt es Reels noch und nöcher. Da ist ganz viel los mittlerweile. Kommt da doch mal vorbei und schaut mal rein. Kommt da mal rum und guckt da mal rein. Lass doch mal einen kleinen Follow da. Also, würden wir uns sehr drüber freuen. was sollen die Leute noch machen, Christoph? Erzähl du noch mal was.
Was?
Was sollen die noch machen?
Ihr sollt uns bewerten. Mhm. Schreibt uns eine Bewertung.
Mhm.
Kann man bei Spotify machen, kann man bei Apple Podcasts machen. Ihr könnt uns auch bei Spotify Feedback dalassen. Generell, wenn ihr Lust habt auf Feedback, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an unsere Kontaktmail. Findet ihr auch auf
www.geschichtenausdemalper.de. Da sagen wir in letzter Zeit sehr wenig, aber da könnt ihr uns auch mal, wie gesagt, da könnt ihr uns Feedback lassen. Ihr könnt uns, sag ich mal, Tipps geben zu Fällen zum Beispiel. Also wenn ihr sagt, Mann, ich wollte schon immer mal, dass ihr über diesen alten Geist aus dem alten Haus da in Pusemuckel redet, dann könnt ihr uns das schreiben. Wir finden nämlich, was wir selten finden, sind lokale Sachen, also wie zum Beispiel die Teufelsgrube oder so. Das sind Sachen, die finden wir häufig durch die Community, und wenn euch selber auch mal etwas Gruseliges passiert ist oder irgendwas Weirdes oder so, dann könnt ihr uns das dann natürlich auch gerne schreiben. Wir lesen sowas total gerne. Wir können natürlich nicht alles machen. Wir sind aber für alles dankbar. Wir lesen alles, auch wenn wir es nicht immer schaffen, sofort oder manchmal auch wirklich gar nicht oder sehr, sehr, sehr verspätet zurückzuschreiben. Leute, wir finden das wirklich ganz, ganz toll. Wir lesen das alles und wir freuen uns auch wirklich darüber. Genau, und einfach auch nochmal an alle, die das auch tun und schon getan haben. Vielen Dank für eure Nachrichten. Und jetzt das Letzte, was ihr tun müsst, ist natürlich diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Übrigens so, ist mir gerade noch was eingefallen, so Terra. Es gibt doch auch dieses Terra X.
Ja, ist eine Sehnsucht.
Damit was zu tun.
Nee, Terra heißt einfach Erde.
Ah, toll, ist ja langweilig. Hm. Da finde ich lieber das Terra, Digga.
Vielen Dank fürs Zuhören und danke. Bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Erstmal gegoogelt, ob Pusemuckel irgendwo herkommt und wirklich ein Ort ist.
Und?
Es gibt Posemuckel. Es gibt Klein-Posemuckel und Groß-Posemuckel.
Finde ich, und das ist am Arsch der Heide wahrscheinlich.
In Gemeinde Barbie Most. Und das ist irgendwie bekannt.
Gemeinde Barbie Most.
Achso, das ist in Polen. Ah, ist gar nicht in Deutschland.
Ah.
Und es ist ein Synonym für eine kleine abgelegene provinzielle Ortschaft. Ähnlich Hintertupfing. Hintertupfing?
Hintertupfing klingelt bei mir aber was.
Ja, bei mir auch. Fiktive Ortsnamen, okay, die gibt's nicht. Und während des Zweiten Weltkriegs die Titel.
Hey, warte mal, das gibt's nicht.
Hintertupfing gibt's nicht.
Warum klingelt denn das bei mir?
Weil du doof bist.
Nee, google mal Hintertupfing.
Hintertupfing.
Irgendwas, irgendwo kommt das her.
Im alemannischen Sprachraum und Hintertupfing oder Tupfingen sind fiktive Ortsnamen in der Umgangssprache, mit denen angedeutet wird.
Hintertupfing, weißt du, wo das, glaube ich, herkommt? Ich glaube, ich kenne das von diesem Donny O'Sullivan. Ich glaube, der hat das mal in irgendeinem Meme oder so benutzt. Okay. Hintertupfing, ich glaube ja. Irgendwo klingelt das bei mir.
Gibt noch mehr. Hinter Fulting, Krähwinkel.